Ihr Tag hat scheinbar mindestens so viele Stunden wie ihre Rückennummer. Über ihr Bundesliga-Debüt herrscht Uneinigkeit. Tore schießt sie wie am Fließband, auch wenn sie eigentlich im Mittelfeld sich am wohlsten fühlt. Mainz ist für sie Heimat, ihr kindliches Fanherz gehört aber dem Norden. Aufgeben ist für sie keine Option, denn sie möchte mehr Mädchen für den Fußball begeistern. Wir sind Anna und Johnny und das ist die 13. Folge Einmal Mainzer, immer Mainzer, der offizielle Podcast von Mainz 05. Heute mit Nadine Anstadt.
Es geht gut dran, dass ich jetzt direkt hier mich am Mikrofon habe, weil in ungefähr 10 Minuten erkennt mich mein eigener Sohn nicht mehr.
Son! Son!
That's life, but they need to actually believe in it.
Ja, es ist schon so ein Gefühl, muss ich sagen, wie nach Hause kommen.
Wir sind in der ersten Liga!
Einmal Mainzer, immer Mainzer. So wird es immer bleiben.
Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge von Einmal Mainzer, immer Mainzer, dem offiziellen Podcast von Mainz 05, wie immer präsentiert von Bitburger. Neu an meiner Seite, Anna. Hallo Anna, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Schön, dass ich dabei sein darf.
Anna hat heute ihre Premiere im Podcast, denn wir haben auf der anderen Seite auch einen Neuzugang quasi im Podcast, Nadine Anstadt als erste Vertreterin der Frauenmannschaft. Wie geht's dir, Nadine?
Auch mir geht's super. Auch danke, dass ich da sein darf.
Wir wollen direkt reingehen. Noch einen super starken Saisonstart, jetzt so der erste kleine Dämpfer in Andernach. Wie war's?
Ja, nicht so schön natürlich. Also ja, haben wir uns anders vorgestellt. Ich glaube, wir wussten alle, dass es ein schwieriges Spiel werden wird gegen die Andernacherinnen, weil sie einfach auch schon ewig zusammenspielen, super viel Erfahrung in der zweiten Liga haben. Trotzdem wussten wir, was wir können. Und dass, wenn wir das auf den Platz bringen, dass wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen können. Hat dann am Ende leider nicht so funktioniert, wie wir es wollten.
Trotzdem muss man ja sagen, also ihr habt jetzt 5 Spiele bestritten, habt 7 Punkte gesammelt. Das ist ja sicherlich für einen Aufsteiger schon ein richtig ordentlicher Start. Seid ihr auch irgendwo ein bisschen vielleicht überrascht, dass es irgendwie doch so gut geklappt hat bisher mit der Punkteausbeute bis hierhin? Oder dass ihr euch ja gefühlt eigentlich relativ gut irgendwie eingegliedert habt in die Liga?
Ja, ich glaube, wir wussten schon, was wir für eine Qualität mitbringen. Trotzdem hatten wir zum Start auch gleich Gegner, die mit Ambitionen in die Saison gestartet sind, die alle oben mitspielen wollen. Von daher war es ja klar, dass es ein schwerer Start werden kann, dass es auch am Anfang erstmal ganz schlecht aussehen könnte, wenn es schlecht läuft. Aber wir haben uns halt direkt gut reingefunden. Ich glaube, das DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart, was wir dann gewonnen haben, war halt auch überragend dafür, dass wir die Saison dann auch so starten können, weil es einfach super viel Selbstbewusstsein uns gegeben hat. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich sogar noch ein bisschen Pech gehabt, dass es nicht sogar noch ein paar Punkte mehr sind. Von daher definitiv war uns klar, wir müssen uns finden. Wenn es gut läuft, kann es was werden. Ja, und von daher ist es so in Ordnung, wie es ist.
Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ihr seid ja direkt richtig gut reingestartet in die Saison mit dem DFB-Pokalspiel. Habt da 2-0 gewonnen. Und Stuttgart war natürlich auch schon ein ordentliches Brett direkt zum Anfang, weil die sich halt mit super vielen richtig guten, auch ehemaligen Nationalspielerinnen verstärkt haben. Habt ihr da dann schon so ein bisschen mehr Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein bekommen, dass ihr sagt, ey, wir können auch gegen so ein Team, das jetzt auch in unserer Liga spielt, mithalten oder die sogar schlagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist unser Matchplan zu 100% aufgegangen, genauso wie wir es wollten. Und das hat uns einfach gezeigt, dass wenn wir so arbeiten, wie wir es uns vorstellen, wenn wir dann 110% geben, dass das irgendwie gegen alle Gegner möglich ist, da Punkte zu holen oder eben weiterzukommen. Das hatten wir ja auch letzte Saison schon im DFB-Pokal in 1-2 Spielen, wo wir gesagt haben, krass, was wir da für eine Leistung bringen konnten. Und ja, ich glaube, das nimmt man dann einfach mit, definitiv.
Mhm. Jetzt muss man ja dazu sagen, das waren jetzt erstmal nur die Playoffs, das war noch nicht die erste Runde, die steht euch jetzt bevor, gegen Union Berlin. Wir haben mal so ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass du da auf ein paar alte Bekannte triffst. Also du hast ja unter anderem mit Tanja Pawolek und mit Kara Bösel zusammen in Frankfurt gespielt. Gibt es da noch irgendeine Form von Kontakt? Habt ihr euch irgendwie nach der Auslosung mal geschrieben oder gab es da irgendwie einen Austausch?
Nee, das tatsächlich nicht, aber ich glaube, wenn wir uns dann am Spieltag sehen, da werden auf jeden Fall ein paar Sätze fallen. Also ich glaube, wir haben uns super gut verstanden damals, aber die Wege sind dann halt schon noch weiter auseinandergegangen. Mhm. Von daher, ja.
Apropos DFB-Pokal, natürlich haben wir hier alle noch vor Augen, wie ihr euch geschlagen habt gegen Wolfsburg. Ist es was, was ihr euch selbst jetzt auch nochmal verinnerlicht und euch nochmal anschaut?
Ja, unbedingt. Also, weil ich glaube, das war ein ganz besonderes Gefühl, auch mit dem Support von den Fans auf der Tribüne, was wir da geleistet haben gegen einen Rekordpokalsieger, war schon phänomenal. Ich glaube, das weiß jeder, die dabei war. Und ja, wenn wir da ein bisschen was von dem Gefühl mitnehmen können und auch von den Gedanken, wie wir da gearbeitet haben, wie viel wir investiert haben und was dann einfach möglich war, dann trägt uns das vielleicht jetzt auch am Wochenende.
Apropos, nochmal die Erinnerung für jeden, der natürlich kommen möchte. Also aktuell ist es noch unproblematisch machbar für jeden, ins Stadion zu kommen. Am Sonntag wird das Spiel stattfinden. Unterstützt doch gerne uns dabei, in die nächste Runde einzuziehen. Aber lass uns gerne bei Union bleiben. Was erwartest du denn von Union Berlin? Ich glaube, da hat sich ja auch einiges getan in Berlin.
Ja, die machen natürlich eine unfassbare Arbeit. Also die haben sich Frauenfußball ja riesengroß auf die Fahne geschrieben, investieren da super viel, holen super spannende Spielerinnen, auch mit Erfahrung aus der ersten Liga, haben das, glaube ich, ganz gut zusammengebastelt. Sind da jetzt auch, finde ich, solide in die Saison gestartet, in ihre erste Erstligasaison. Von daher wird es schon auch ein Brocken Arbeit. Ich glaube, die kommen mit Selbstbewusstsein und sagen, hier gehen wir auf jeden Fall in die nächste Runde. Und da wollen wir denen aber natürlich es so schwer wie möglich machen und natürlich am besten auch selbst in die nächste Runde kommen. Ich glaube, ja, einfach weil es ein Heimspiel ist, weil wir ja eben auch die Erfahrung schon aus dem letzten Jahr haben, ist irgendwie alles möglich, ja.
Wie ist es denn grundsätzlich überhaupt für Leute, die euch jetzt vielleicht haben noch nicht spielen sehen und euch jetzt am Sonntag wieder zum ersten Mal dann sehen? Was hat sich denn überhaupt bei euch so verändert? Weil gefühlt, wenn ich so auf unsere Kanäle das immer geschaut habe, hat es ja einfach jeder geblieben und wir haben noch ein, zwei Ergänzungen bekommen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch ein riesiger Vorteil für uns, auch jetzt für die gesamte Saison, dass wir uns alle schon ganz gut kennen, dass wir noch uns punktuell verstärkt haben. Die Art und Weise, wie wir jetzt Fußball spielen können oder müssen, sage ich mal, hat sich natürlich verändert, weil wir in der Regionalliga in der letzten Saison sehr, sehr viel eigenen Ballbesitz hatten, in der gegnerischen Hälfte Lösungen suchen mussten. Jetzt dürfen wir mehr verteidigen und müssen dann natürlich aus anderen Ballgewinnsituationen schaffen, uns nach vorne unsere Torchancen zu erspielen. Definitiv eine Herausforderung. Das hat man auch, das merkt man auch natürlich, dass da die Routinen noch nicht so da sind, dass das mit der Zeit kommt, wie wir da zusammen am besten agieren können. Von daher super spannende Zeit, glaube ich, für uns alle, weil wir super viel lernen können und uns gegenseitig noch besser kennenlernen können, wie wir zusammen Fußball spielen können. Ja.
Wir wollen ja gleich noch auf deine Karriere so ein bisschen eingehen. Ist es dann etwas, wo du dich und die anderen Spielerinnen, die auch schon Erfahrung in den höheren Ligen haben, besonders einsetzt sozusagen und vielleicht auch Taka versucht, ein bisschen zu unterstützen? Dieses Selbstverständnis, dass man jetzt den Spielstil ja schon abrupt ändern muss?
Ja, ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir ein paar Spielerinnen haben, die schon mit Erfahrung aus den vergangenen Jahren kommen, weil wir super viele, super spannende Spielerinnen haben, die jung sind und die eben, ja, noch, und das ist vielleicht auch wieder gut auf der einen oder anderen Stelle naiv, da noch rangehen. Ja, ich glaube, am Ende muss es eine gesunde Mischung sein, dass wir schaffen, das alles so zu channeln, dass es am Ende erfolgreich sein kann.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu einer unserer drei Kategorien, die wir dir etwas kurzfristig schon angekündigt hatten. Genau, die erste Kategorie wäre nämlich, dass du uns einmal ein Trikot mitgebracht hast. Ein besonderes Trikot aus deiner Karriere. Ich sehe es da schon auf dem Sofa liegen.
Genau, halt es gerne mal ins Bild. Für alle Zuhörer, wir sehen hier ein schwarz-graues Trikot vom FC Frankfurt mit der 17 anstatt.
Ja. Das ist tatsächlich das Trikot, mit dem ich mein erstes und auch bisher einziges Bundesliga-Tor in der ersten Liga geschossen habe. Und das war natürlich ein total besonderer Moment für mich. Und deswegen habe ich dieses Trikot ausgewählt.
Aber bist du grundsätzlich jemand, der Trikots sammelt, oder ist das jetzt eins von wenigen?
Ich habe tatsächlich noch relativ viele von meinen eigenen Trikots zu Hause liegen, weil einfach super viele schöne Momente damit verbunden sind. Das mag ich total gerne.
Wird es noch getragen oder ist das heilig irgendwo verschlossen?
Nee, das trage ich tatsächlich manchmal zum Sport noch, ja.
Okay.
Wie war das früher so bei dir? Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt, bist jetzt an dem Punkt, dass du deine eigenen Trikots mitbringen kannst, gab es früher auch, als du ein Kind warst, irgendein Trikot, in dem du dann rumgerannt bist, in dem die kleine Nadine irgendwie ihre fußballerischen Anfänge gemacht hat?
Ich hatte, glaube ich, viele verschiedene Trikots von Vereinen, Nationalmannschaften, von denen ich der Meinung war, dass die coolen Fußball spielen, von denen ich mir was abgucken konnte. Da England, Spanien, Werder Bremen, das waren so Deutschland natürlich auch irgendwo mit dabei gewesen. Ganz viele verschiedene Sachen, die ich mir da so übergeworfen habe tatsächlich.
Gab es da auch so ein Vorbild für dich vielleicht, das, wo du sagst, irgendwie von dem hatte ich auch ein Poster im Zimmer hängen oder von dem hatte ich vielleicht mehrere Trikots, das ich irgendwie so als mein Lieblingstrikot auserkoren habe?
Ein Trikot hatte ich tatsächlich von ihm damals nicht, aber ich fand Lukas Podolski früher immer super und hatte ein T-Shirt von ihm. Also hatte, das war ganz cool, das habe ich sehr gerne getragen, aber nee, zum Trikot hat es da nie gereicht. Aber ja, wie gesagt, es waren ganz viele Fußballer, von denen ich der Meinung war, die haben irgendwas, was ich total besonders finde. Genau, dass ich ja außer Lukas Podolski nicht so einen rauspicken kann eigentlich.
Bei Werder Bremen muss ich jetzt aber nochmal einhaken. Also das ist ja jetzt kein lokaler Zusammenhang. Also du bist Bremen-Anhängerin oder wie kommt es zustande?
Ja, tatsächlich. Also seit der Zeit von, wer waren da alles da? Diego, Naldo, Miku, Ailton, Klose. So diese Zeit fand ich den Fußball von Bremen überragend. Habe super, super gerne verfolgt und bin seitdem dabei geblieben tatsächlich.
Okay, witzig. Also, warst du dann auch schon mal im Stadion mittlerweile?
Ja,
weil als Kind war es wahrscheinlich nicht so einfach realisierbar. Nee.
Aber ja, ich war schon tatsächlich im Stehblock in Bremen und habe eine Niederlage anschauen müssen, tatsächlich damals, aber nee, ich finde Bremen als Stadt auch total spannend, mein Bruder wohnt mittlerweile da, was tatsächlich auch ein Zufall ist und ja, deswegen bin ich immer gerne da, wenn ich es schaffe.
Ja, wir haben eben schon so ein bisschen angesprochen, also 1995 erblickte dann ja dann die kleine Nadine in Mainz, denke ich mal zumindest laut allen Medien die Welt. Wie kam denn dann so dein erster Kontakt zu Fußball überhaupt zustande? War es dann Werder Bremen?
Nee, es war nicht Werder Bremen. Es war tatsächlich die Familie. Also mein Vater, mein Halbbruder, mein Bruder, die waren alle total fußballbegeistert. Deswegen war ich auch jedes Wochenende auf dem Sportplatz und habe zugeschaut, meinen eigenen Ball dabei gehabt und habe irgendwie gekickt. Dann Schule, Kindergarten, immer wenn es ging, war der Ball irgendwie dabei. Und dann war mein Bruder auch im Verein und so. Und dann habe ich die ganze Zeit schon gedacht, hey, ich will auch. Habe mich aber nie so richtig getraut. War dann erst neun, glaube ich, tatsächlich, als mich eine Mitschülerin gefragt hat, ob ich mit meinen Verein komme, weil sie bei den Jungs bei uns unterwegs war. Und dann habe ich es tatsächlich auch in den Verein geschafft.
Da habe ich aber gelesen, die hat nur ein Training durchgehalten und du hast dann alleine weitergemacht.
Tatsächlich.
genau, das heißt, du hast angefangen bei Alemannia Laubenheim und dann aber schon relativ zeitnah auch wieder bei Dreis, glaube ich, gespielt. Nimm uns gern mal mit, was waren denn da so die Verhältnisse, in denen du dann fußballerisch aufgewachsen bist? Also hast du ganz klassisch mit den Jungs zusammengekickt?
Also ich habe angefangen nur bei den Jungs, bei mir im Heimatverein in Laubenheim. Und ich glaube zu U14 habe ich dann dieses Zweitspielrecht bei TSG Dreis gehabt und habe dort bei den Mädels und weiter bei den Jungs gespielt. Ich glaube ein paar Jahre, ich weiß gar nicht genau wie lange. Bis es dann bei uns in Laubenheim leider keine Jungsmannschaft mehr gab, dann bin ich dann komplett zu den Mädels rübergegangen. Aber solange das tatsächlich so war, mit dem Zweitspielrecht hatte ich teilweise auch 3 Spiele am Wochenende. Und das fand ich überragend, als ich klein war. Das war total toll.
Ich glaube, das zieht sich auf jeden Fall ein bisschen durch dein Leben durch, dass du kein Problem damit hast, auf ganz vielen Bühnen zu tanzen und alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Da kommen wir aber später noch dazu. Aber du bist ja aktuell auch Co-Trainerin bei der U13 hier. Wie ist denn das, wenn du jetzt so auf dein fußballerisches Upcoming zurückschaust? War das gut, dass du mit den Jungs trainiert hast? War das eher schlecht? Und wie würdest du das quasi deinem jüngeren Ich selbst wünschen, sozusagen? Was wäre der optimale Weg?
Ja, ich glaube, es war tatsächlich schon cool und gut für mich, sich gegen Jungs zu messen. Jetzt gerade mit unseren Mädels spielen wir ja auch gegen Jungs. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch so ein Modell gewesen, was mir auch ganz gut gefallen hätte, einfach noch mit Mädels in der Mannschaft. Das kam ja dann irgendwann. Aber es hatte, glaube ich, nur einen Mehrwert, weil die Jungs waren natürlich dann auch nochmal extra motiviert, wenn sie gegen einen gespielt haben. Das heißt, dann wurde man da auch auf jeden Fall gefordert. Von daher ist es, glaube ich, alles schon ganz gut so gewesen, wie es war.
Definitiv. Und wie machst du das jetzt heute mit der U13? Wie kann man sich das vorstellen? Das musste ja jetzt alles relativ schnell gehen und wurde so ein bisschen aus dem Nichts dann übernommen von Schott, logischerweise. Wie sieht denn euer Alltag dort aus?
Ja, ich habe tatsächlich damals zu Schott-Zeiten auch schon mal eine Jugend mit als Co-Trainerin betreut. Wir haben jetzt tatsächlich dreimal die Woche Training mit unseren Mädels. Das ist immer um 17 Uhr, das passt ganz gut mit unseren Trainingszeiten von den Frauen zusammen. Ja, und dann am Wochenende sind 1 bis 2 Spiele von den Kleinen und dann noch das eigene Spiel. Je nachdem, wie es halt dann zeitlich passt, bin ich dabei oder halt leider nicht. Was dann manchmal tatsächlich sehr traurig ist, dann gar nicht zu sehen, was am Ende rauskommt, was wir so die Woche über erarbeitet haben mit den Mädels. Ja, also, aber auf dem Sportplatz bin ich eigentlich immer zu finden.
Wie nimmst du das wahr? Wirst du dann mehr angehimmelt oder haben sie bist du schon normalisiert sozusagen, dass du nur die Trainerin bist?
Oh, ich glaube tatsächlich im Trainingsalltag ist es total normalisiert, wenn die Mädels dann am Wochenende beim Spiel sind, wenn es dann auch da bei denen zeitlich passt, dann ist es schon eigentlich auch ganz süß, wenn von außen die mich vielleicht nochmal so einen kleinen Ticken besonders feiern, weil sie mich halt einfach so viel besser kennen als alle anderen. Mhm. Ja, und dann, ja, das gibt einem schon ein positives Gefühl, definitiv.
Dann wollen wir wieder zurückgehen zu deiner eigenen Karriere. Du hast schon gesagt, du bist dann zu Dreis gewechselt. Ist ja auch durchaus hier bekannt in dieser Situation als Verein. Und dann kam aber 2011 der Wechsel zu Wörstadt. Und für mich zumindest, wenn ich mir jetzt so die Leistungsdaten angeguckt habe, sehr schnell eigentlich hast du dich dann durchgesetzt. Damals mit 16, korrekt noch?
Ich glaube, angefangen hat es mit 16, ja.
Genau, und dann schon in der Regionalliga gespielt. Schien dir relativ leicht zu fallen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, weiß nicht, Regionalliga mit 17, wenn ich mich nicht irre. Gab ja damals oder gibt es ja auch heutzutage immer noch nicht diese A-Jugend im Frauenfußball. Mhm. Von daher war der Sprung ja sowieso irgendwie einen Ticken früher als bei den Jungs. Und wir hatten eine ganz gute Truppe in der 17 vorher gehabt und ich glaube, da konnten sich die ein oder andere Spielerin irgendwie empfehlen. Ja, und auch die Mädels, die dann bei den Frauen gespielt haben, haben uns dann sofort super aufgenommen und das hilft natürlich dann auch sehr, seine Leistung dann auch dort zu zeigen, wenn man das Vertrauen bekommt einfach.
Ja, in der folgenden Saison gab es ja dann auch direkt sogar den Aufstieg mit ihr als Top-Torschützin vorneweg quasi. Was kommt dir bei der Saison sofort irgendwie in den Kopf, wenn du jetzt heute daran zurückdenkst, an die Zeit?
Das Team war unfassbar. Also wir haben, glaube ich, super viel Zeit auch neben dem Platz miteinander verbracht, uns unfassbar gut verstanden. Ja, und einfach auch richtig viel Spaß am Fußball gehabt. Und das hat man dann auf dem Platz gesehen. Und das hat sich am Ende, auch wenn es dann ja nochmal knapp war, auch irgendwie ausgezahlt. Und das war tatsächlich eine coole Zeit, ja.
Warum ging es dann direkt danach zu Schott weiter? Oder beziehungsweise man könnte ja auch sagen, eine junge Spielerin mit den Werten, warum kriegt die nicht auch Angebote so aus höheren Ligen, aus der zweiten oder aus der ersten Liga? Warum ging es dann direkt danach wieder zu Schott?
Tatsächlich war das damals so ein Gedanke, okay, bleibe ich in Wörstadt und spiele da zweite Liga oder was mache ich? Und der TSV Schott Mainz hat damals schon so die ersten Anstalten gemacht, irgendwie im Frauenfußball was erreichen zu wollen und haben mich einfach mit dem Konzept, was sie da fahren wollten, überzeugt. Und na, ich komme eben auch aus Mainz, ich bin sehr, sehr heimat- und familienverbunden. Von daher habe ich gedacht, okay, der Schritt könnte für mich der richtige sein.
Ja, das Konzept ist ja offensichtlich brutal aufgegangen, weil ihr dann in der Liga irgendwie komplett alles auseinandergenommen habt. Also 20 Spiele, 20 Siege. Den Aufstieg konntet ihr dann aber trotzdem nicht feiern. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, woran es da lag?
Ja, das war tatsächlich sehr deprimierend. Das hing an der Lizenzvergabe am Ende des Tages. Also sportlich haben wir es ja geschafft. Mhm. So ganz hundertprozentig, was am Ende der ausschlaggebende Faktor war, weiß ich gar nicht so ganz genau. Es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil, ja, einfach super schade gewesen. Ich glaube, diese gesamte Mannschaft hatte es sich eigentlich auch verdient, zweite Liga zu spielen. Und es war dann mehr als traurig, als es nicht geklappt hat.
Mhm. Im Anschluss an deine Zeit bei der Schott folgte dann ein Ausflug nach Frankfurt, beim FFC Frankfurt damals noch. zunächst für die zweite Mannschaft, später dann auch für ein paar Spiele ja bei der ersten Mannschaft. Der FFC Frankfurt war ja damals wirklich ein sehr, sehr großer Name im Frauenfußball, als damals, glaube ich, amtierender Champions League-Sieger. Kannst du dich noch ja an deinen ersten Einsatz in der ersten Bundesliga erinnern? Wenn unsere Recherche richtig ist, dann war das gegen Jena, glaube ich.
Ich meine, es war gegen Sand, wenn ich mich nicht irre. Aber ich weiß,
der Fehlerteufel eigentlich.
Reichen wir nochmal
nach. Aber ich weiß es tatsächlich. Also so, ich meine, dass das mein erstes Spiel war und damals wurde ich für Jennifer Marojan eingewechselt.
Oh, wow.
Und das war tatsächlich ja irgendwie schon crazy, weil naja, Jennifer Marojan sollte auch den Leuten, die Frauenfußball vielleicht gar nicht so extrem verfolgen, irgendwie ein Begriff sein. Und ja, es war schon verrückt, auch mit welchen Namen man dann irgendwie auf dem Platz gestanden hat. Hätte ich mir so eigentlich nicht erträumt. Und ich habe in Frankfurt super viele solche Erfahrungen sammeln dürfen. Das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich.
Ich habe auch unter anderem gesehen, dass da auch eine Sophia Kleinherne damals noch extrem jung dabei war. Da war auch eine Saskia Bartusiak dabei, die ja auch alles gewonnen hat, glaube ich, was man im Frauenfußball gewinnen kann. Gut, Saskia Bartusiak ist jetzt Trainerin von den DFB-Frauen, aber guckst du vielleicht bei so ehemaligen Mitspielerinnen wie bei einer Sophia Kleinherne auch irgendwie nochmal besonders drauf, wo ihr Weg sie jetzt hingeführt hat? Weil ich meine, du hast sie jetzt als wirklich sehr junge Spielerin damals kennengelernt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Doch, ich finde das total spannend, das zu sehen. Auch wenn ich dann schon einen Ticken älter war und die quasi aus der U17 gerade nach oben kam und man hat schon gesehen, da ist richtig viel Talent. Und dann jetzt zu sehen, wohin der Weg gegangen ist, ist total spannend. Auch eine Shiki Martinez, die jetzt in England, in West Ham, die Liga kaputt schießt. So. Es ist schon total cool, definitiv. Zu sehen, mit wem man da irgendwie ja die ersten Momente im Frauenfußball teilen durfte, von denen natürlich.
Mhm. Nimm uns gern vielleicht auch mal mit so in die Zeit. Was waren denn da die Gegebenheiten, mit denen ihr zu kämpfen hattet oder vielleicht auch die besser waren?
Gut, tatsächlich war das ganze Thema Frauenfußball noch nicht so populär wie jetzt. Es ist ja jetzt glücklicherweise total am Kommen und dadurch, dass es auch irgendwie da noch nicht so viele Gelder geflossen sind, man hat nicht so viel verdient, musste man natürlich schon sehr viel balancieren, um das irgendwie stemmen zu können, weil natürlich wollte man leistungsfähig sein, so viel trainieren wie möglich, aber auf der anderen Seite sich auch sein zweites Standbein aufbauen, vielleicht dann auch noch Geld für die Miete von der eigenen Wohnung verdienen. Also es waren schon so ein paar Aspekte, die man irgendwie unter einen Hut bringen musste. Aber auch das, würde ich sagen, war eine total spannende Zeit und hat mir total geholfen, mich persönlich weiterzuentwickeln, weil man natürlich auch dadurch so seine Werte sortieren kann, sieht, was einem wirklich wichtig ist, etc. Ja.
Wie war das denn damals dann bei Frankfurt für dich? Also wurde dir vom Verein quasi gab es so eine Zukunftsaussicht von wegen, du könntest vielleicht zumindest in absehbarer Zeit, wenn du noch Leistungssprung XY schaffst, dann davon leben? Oder war das in so weiter Ferne, dass das nicht realisierbar war?
Ich glaube, zu der Zeit haben gerade die Top-Spielerinnen irgendwie so viel Geld verdient, dass sie davon leben konnten. Es waren ja, glaube ich, anderthalb Jahre oder so, oder zweieinhalb Jahre, die ich dort im Kader in der ersten Mannschaft war. Und das war, ja, also ums Finanzielle ging es da auf gar keinen Fall. Mir ging es da.
Das meinte ich auch nicht, aber es ist ja trotzdem interessant. Also ich finde, du hast relativ schnell auf jeden Fall Fahrt aufgenommen in der Karriere. Und jetzt ist so dieser Moment, wo man halt erwarten könnte, sozusagen, dass diese Zukunftsaussicht dir dargelegt wird. Zumindest wäre es natürlich jetzt hier so. Und dann ist es natürlich interessant zu sehen, weil ich meine, viel größer ging es damals wahrscheinlich ja in Deutschland dann nicht, als diesen Verein zu haben, der gerade die Champions League gewonnen hat.
Ja, und ich glaube, das war tatsächlich auch so, da den Durchbruch dann zu schaffen, ist natürlich auch extrem schwierig. Mhm. Und das hat damals dann irgendwie bei mir halt nicht funktioniert. Und dann ist mein Weg anders weitergegangen, mit anderen Stationen, die auch total, total interessant waren, weil es einfach nochmal was ganz anderes war. Und ich war dann im Vergleich, glaube ich, schon in so einem Alter, wo eben so eine Sophia Kleinherne, Janina Hechler etc., die ein paar Jahre jünger sind als ich, Bibiana Schulze-Solano, die jetzt irgendwie alle Nationalmannschaftserfahrung gesammelt haben, von unten noch nachgedrängt sind. Und dann ja war es einfach tatsächlich schwer, weil da extrem viel Talent in den jüngeren Jahrgängen noch kam.
Aber du hast es auf jeden Fall noch geschafft, in der Folgesaison von deiner Debütsaison ja noch ein paar Mal zu spielen und auch dein erstes und bislang einziges Tor in der Bundesliga zu erzielen. Kannst du dich da noch gut dran erinnern?
Ja, sehr gut sogar. Tatsächlich, ja. Das Wetter war sehr bescheiden. Es war, glaube ich, es war im Winter, meine ich. Wir haben gegen Leverkusen gespielt und kurz bevor ich reingekommen bin oder quasi mit meiner Einwechslung hat Leverkusen noch den Anschlusstreffer geschossen. Und dann war so für einen kurzen Moment dieses, oh, vielleicht schaffen sie es noch mit dem Ausgleich wegen Momentum und solche Sachen. Und dann irgendwie ein paar Minuten später dann doch noch die Entscheidung irgendwie herbeiführen zu können. Das war schon toll, ja, definitiv.
Hast du dir das noch öfter mal angeguckt mittlerweile? Oder hast du
ja, hin und wieder tatsächlich schon. Weil es ist eigentlich wirklich so der besondere Moment in meiner Karriere. Ich war auch damals Trainerin von einer Mannschaft beim FFC und damals habe ich dann von denen auch so ein Bild von diesem Tor als Weihnachtsgeschenk bekommen. So, ich glaube, das war irgendwo überall klar, dass das mich total prägt. Mhm. Und ja, wenn man so irgendwie über seine Karriere nachdenkt, dann ist das natürlich irgendwie was immer wieder aufploppt, wo man dann auch tatsächlich gerne drüber nachdenkt, ja.
Relativ zeitnah folgte dann, so wie ich das nachvollziehen konnte, eine Verletzung. Ich konnte nicht genauer finden, was es war. Das heißt, du konntest ja quasi gar nichts dafür. Also zumindest sah es so aus, als wärst du leistungstechnisch noch sehr, sehr nah dran gewesen. Das muss ja in dem Alter sehr schwer gewesen sein für dich jetzt zu akzeptieren. Okay, ich muss jetzt einfach auf meinen Körper hören. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, das war sehr, sehr ärgerlich. Weil ich war, glaube ich, wirklich auf einem ganz guten Niveau unterwegs. Und dann habe ich mir die Syndesmose gerissen, was natürlich auch keine Verletzung ist, die einen nur 4-5 Wochen raushaut, sondern es waren am Ende, glaube ich, 4-4,5 Monate. Und dass man da irgendwo nochmal Einbußen hat von Fitness über natürlich ja ganz lange keinen Ball am Fuß, eine Performance auf dem Platz einfach, war irgendwo auch klar, aber schwierig, sich dann irgendwie auch einzugestehen, dass das nochmal extrem viel Arbeit bedeuten würde, irgendwie zurückzukommen. Und dann war das zu einem Zeitpunkt, wo gar nicht mehr so viele Spiele bis Saisonende waren und natürlich dann es darum geht, okay, wie geht's in der nächsten Saison weiter? Ja, es war schon hart, weil das natürlich dann auch mit ein Faktor war, warum es dann nicht mehr in den Kader der Ersten gereicht hätte und ich dann eine Entscheidung treffen musste, was mache ich jetzt?
Und die Entscheidung war dann?
Ich habe dann tatsächlich den Verein verlassen. Einfach auch, weil die zweite Mannschaft eine U20 war und ich war schon älter und von den Regularien her dürfen immer nur 3 Spielerinnen, die älter sind, irgendwie auch im Kader sein. Der Kader schien aber sich so zu gestalten, dass es mehr sind und dann wollte ich auch das Risiko nicht eingehen, vielleicht nicht im Kader zu sein, weil ich viel zu gerne Fußball spiele, um dann am Wochenende von außen zuzugucken. Genau, und dann bin ich damals nach
Wetzlar, korrekt.
Wetzlar. Kloppenburg kam nach Wetzlar.
Genau, ja. da kommen wir gleich noch hin. Wir wollen natürlich aber nicht, dass das klang ja jetzt so ein bisschen unterschlagen fast. Also du hast ja auch für die zweite extrem viele Spiele gemacht, extrem viel Erfahrung gesammelt auf einem sehr hohen Niveau. Und dann ging es eben zum FSV Wetzlar. Wie war es denn dann überhaupt von der Perspektive für dich? War es für dich klar, okay, war da noch das Ziel, ich will unbedingt jetzt zeitnah wieder in die erste Liga? Und war es auch realistisch für dich oder war es dann schon so, dass du auch viel Fokus auf dein normales Leben gelegt hast, was du sicherlich sowieso immer machen musstest?
Ja.
Aber man hat ja trotzdem nochmal so einen leichten Touch, den man im Ganzen gibt.
Ja, ich glaube, ich wollte schon immer irgendwie so hoch wie möglich noch Fußball spielen. Und mir war in dem Moment aber klar, dass ich dafür erstmal in der zweiten Liga nochmal gute Leistungen bringen muss.
Mhm.
Und auch da wieder, okay, natürlich ein bisschen heimatbezogen, nicht ganz so weit weg von zu Hause, war Wetzlar eine Option, zweite Liga zu spielen, um das vielleicht zu schaffen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so ganz verkehrt gelungen, dadurch, dass wir dann aber leider abgestiegen sind, war natürlich auch wieder ein bisschen ärgerlich und vielleicht auch nicht die allerbeste Werbung, sage ich mal.
Ich glaube, du warst aber trotzdem individuell die beste Torschützin, wie gefühlt immer.
Ja, das Tore schießen lag mir irgendwie, warum auch immer, ganz gut, ja. Aber auch da, ich hatte, glaube ich, immer Glück, dass ich tolle Teams hatte, in denen ich mich super wohl gefühlt habe. Das ist auch immer ein Faktor, der extrem beeinflusst, wie gut ich kicken kann, glaube ich, wie wohl ich mich gerade in dem Moment fühle. Und umso trauriger war es auch, dass wir dann abgestiegen sind, weil wir waren auch eine Mannschaft, die es eigentlich verdient gehabt hätte, da in der zweiten Liga zu bleiben. Ich glaube, damals wurde es dann eingleisig, wenn ich mich nicht irre. Da gab es ja immer diese ganzen Veränderungen von eingleisig, zweigleisig und zweite Liga. Und da hatte ich, glaube ich, zweimal eine relativ ärgerliche, knappe Entscheidung gegen mich, dass es dann doch runtergehen musste. Ja, aber auch das, also ich glaube, in jeder Niederlage liegt auch ein Erfolg, alleine in der Erfahrung, die man da mitnehmen kann, wie man selbst mit so Situationen umgeht.
Das lässt sich jetzt im Nachhinein natürlich gut sagen, aber ich gehe mal kurz, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ab dem Moment, wo du den FFC verlassen hast, hast du zwar individuell, war eigentlich alles immer entweder gut oder sehr gut, aber irgendwie die Vereine, da hat es nie so gut gelaufen. Also FSV Wetzlar abgestiegen, dann bist du zum, und vor allem auch noch am Ende habt ihr noch eine gute Phase gehabt, letztes Spiel sogar 3-1 gewonnen und dann nur wegen dem Torverhältnis ist Kloppenburg drin geblieben, ihr seid abgestiegen, dann bist du zu Kloppenburg gewechselt, Kloppenburg drohte dann die Insolvenz, ich glaube, das hat aber eher was mit der Männerschiene zu tun, weshalb ihr dann, glaube ich, auch abgemeldet wurde letztendlich. Ja. Dann ging es nach Saarbrücken, da seid ihr aus der zweiten abgestiegen. Dann habt ihr versucht, direkt wieder aufzusteigen. Du hast eine individuell herausragende Saison gespielt, aber es hat ganz knapp wieder nicht gereicht wegen des Elfmeterschießens in Köln im Rückspiel. Mhm. Ich bin das so durchgegangen und ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich persönlich das mental durchhalten könnte, dann zu sagen, okay, und jetzt nochmal eine Saison und nochmal eine Saison. Aber also die Motivation hatte ich ja scheinbar nie verlassen, trotz der ganzen Rückschläge.
Nee, es waren tatsächlich sehr viele Stolpersteine in dieser Zeit, die dazwischen gelegen haben. Ja, aber die Liebe zum Fußball hat mich irgendwie immer getragen. So. Ja, tatsächlich. Also es war halt auch immer so super knapp. Ich glaube, wir haben gewonnen und in dem Moment, also damals mit Wetzlar, in dem Moment war es auch so, dass wir die Liga noch gehalten hätten und in der Nachspielzeit hat, glaube ich, Eintracht 2 damals oder so noch ein Tor geschossen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, und dann sind wir doch abgestiegen. Mhm. Ja, das war tatsächlich enorm bitter, weil Kloppenburg halt nebendran stand und hat es halt gefeiert, weil sie deswegen in der Liga geblieben sind. Aber also eigentlich so verrückt, so Geschichten schreibt halt einfach nun mal der Fußball, also 2 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist einfach so. ja, und ich glaube, also das will ich überhaupt nicht missen, ob das jetzt so ein tragischer Moment war oder auch ganz viele tolle Momente, die ich ja dann auch feiern durfte.
Aber für dich war es trotzdem auch immer selbstverständlich, diesen Aufwand zu machen, weil also klar, es ist jetzt alles nicht, du musstest jetzt nicht 4 Stunden mit dem Auto fahren oder wahrscheinlich auch nicht umziehen, aber es sind trotzdem jede Woche, jeder Weg addiert sich ja so ein bisschen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann mal im Auto sitzt oder in der Bahn und sich so denkt, boah, heute jetzt wieder bei 5 Grad im Regen.
Ja, ich glaube, so Momente gibt es immer. Aber auch das gibt es irgendwie, glaube ich, in jedem Lebensbereich irgendwie mal. Aber wenn man dann irgendwie einen Ticken länger drüber nachdenkt, dann weiß man auch wieder ganz genau, warum man das macht, wie viel einem das gibt für einen persönlich und für irgendwie die innere Seelenruhe, sage ich mal. Auch oder vielleicht auch gerade, weil es so viele unterschiedliche Emotionen gibt, die man mit diesem Sport dann verbindet.
Du hast schon dann gesagt, also wir sind ja quasi jetzt schon Saarbrücken durchgegangen, dann kam quasi die Entscheidung, wieder zurück näher in die Heimat zu kommen. War das dann so einer der wichtigsten Gründe, okay, hier Perspektive zu haben und wieder ein bisschen geringeren Weg zumindest für die Fahrt zu haben?
Ja, also es war tatsächlich total, total schön, irgendwie zu wissen, dass jetzt in der Heimat was entstehen soll und dass da Interesse daran besteht, dass man auch Teil davon ist. Das fand ich tatsächlich spannend. Ich habe mich in Saarbrücken damals auch super wohl gefühlt und hatte natürlich auch überlegt, na gut, das ist auch Regionalliga, soll ich wieder zurückgehen oder sollen wir es mit dem Team nochmal probieren, weil wir waren ja wirklich unfassbar nah dran, es wieder zu schaffen. Aber ja, ich glaube, diese Heimatverbundenheit hat es am Ende irgendwie ausgemacht auch.
im Anschluss dann an die erste Saison wieder bei Schott, muss man ja sagen, an deine zweite Amtszeit quasi bei Schott, folgte dann auch wenig später ja die erste Spielzeit in unseren Farben dann. Da startete dann die Kooperation mit Mainz 05. Du kennst jetzt nun mal auch den Verein vor der Fusion. Was hat sich denn deiner Meinung nach seitdem so verändert?
Naja, die Farben auf jeden Fall. ich glaube, wir sind ja jetzt auch am Gelände vom NLZ und so. Ich glaube, dieses Gefühl, was da irgendwie mitkommt, ist definitiv auch irgendwie nochmal ein anderes. Die Sichtbarkeit vom Frauenfußball in Mainz wird dadurch besser. Ich glaube, da gibt es viele solche Aspekte, die da total wichtig sind. Auch jetzt gerade diese Saison, wo wir die Möglichkeit haben, irgendwie im Bruchweg nochmal zu spielen, gibt dem Ganzen einfach nochmal ein anderes Feeling mit.
Wenn du das jetzt mit deiner Zeit beim FFC Frankfurt vergleichst, wo ja nun mal, würde ich sagen, die besten Bedingungen irgendwie seitdem so gegeben waren, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, was würdest du sagen, wo wir uns da als Mainz 05 noch verbessern müssten, um eben auch zu anderen Teams in der zweiten Liga irgendwie aufzuschließen?
Ja, ich glaube, wir haben einfach damals noch mehr trainiert, also wir hatten noch mehr Trainingseinheiten, hatten dann noch isolierter irgendwie Athletiktraining etc. So insgesamt die Struktur, wie gearbeitet worden ist, war nochmal anders, einfach aber auch, weil sehr viele dann irgendwie höchstens nebenbei studiert haben, also es gab nicht ganz so viele, die auch gearbeitet haben und wenn dann irgendwie in Teilzeit, sodass es sich irgendwie ja machen ließ. Und das ist jetzt ja gerade bei uns schon irgendwie noch anders, dass ganz viele teilweise sogar noch Vollzeitjobs haben und sich das einfach so gar nicht einrichten lässt, dass man wie damals in Frankfurt zweimal vormittags trainiert oder so. Und ich glaube, und das merken wir ja auch, wenn wir gegen Erstligisten oder sowas testen, da kommt dann ganz viel über die Athletik, die ja man aber ja nicht von einfach irgendwas bekommt, sondern von der Möglichkeit, irgendwie sich zu regenerieren zwischen den Trainingseinheiten, aber vielleicht dann eben auch noch ein, zweimal mehr zu trainieren, noch mehr und noch intensiver an der Taktik zu arbeiten etc.
Ist es dann was du dir selbst aufrechterhalten hast sozusagen? Also gewisse Routinen, die du dann dort gelernt hast im Athletiktraining, die du dann vielleicht bei Kloppenburg-Wetzlar bis jetzt immer noch durchgezogen hast in deinem privaten?
Also ich glaube, ich habe so gerade in der Spielvorbereitung so meine Routine entwickelt über die Zeit und da hat man ja dann auch so ein bisschen was einfach gelernt. Mhm. Aber ja, klar, also ich meine auch so Lauftechnik-Dinge oder sowas, die man vielleicht mitgegeben bekommen hat, das kommt einem dann irgendwie nochmal in den Kopf und versucht das umzusetzen. Oder die Art und Weise, wie wir in der Vorbereitung dann gelaufen sind, ne? Wenn man dann vielleicht mal die Zeit hat, nochmal ein, zwei Einheiten extra zu machen, dann nimmt man schon natürlich das mit, was man von damals als erfolgreich angesehen hatte.
Ich finde also, natürlich sieht man, dass sich schon viel bewegt jetzt im Verein, was den Frauenfußball angeht. Und jetzt nicht zuletzt natürlich an eurer sportlichen Entwicklung, an eurer sportlichen Leistung. Natürlich läuft das immer etwas langsamer, als man das selber vielleicht gerne hätte. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass du ja in 10, 20 Jahren irgendwie die Zeitung aufschlägst oder in die sozialen Medien guckst, falls es die da noch gibt, und dann etwas über die Mainzerin liest. Was hast du da für eine Vision vor Augen, wo ihr zu dem Zeitpunkt dann bestenfalls steht?
Ja, also es wäre tatsächlich schön, wenn der Verein es schaffen würde, die Frauenmannschaft in der ersten Liga zu etablieren. Ganz eindeutig. Also ich glaube, dann ist es einfach noch mehr Aushängeschild, als wir es vielleicht jetzt schon sein können, für die ganze Region hier. Natürlich haben wir mit der Eintracht irgendwie einen Verein, kennen wir ja auch aus dem Männerfußball, der da irgendwie noch der Kontrahent ist, aber gerade so ja in Rheinland-Pfalz. Das wäre total schön, auch gerade jetzt vielleicht persönlich gesehen, weil ich in der Jugendarbeit auch noch tätig bin, ein NLZ vielleicht zu haben, was es ja jetzt auch im Frauenbereich geben soll, das vielleicht die eine oder andere Nationalspielerin rausgebracht hat. Das wäre definitiv eine gute Sache. Und ich glaube, dass das Potenzial hier in der Region und in dem Verein auch drinsteckt.
Jetzt sind wir ja schon fast in der Gegenwart angekommen. Also wir sind jetzt mittlerweile schon bei Nadine Anstadt im Trikot von Mainz 05. Ihr habt jetzt im vergangenen Jahr es ganz knapp nicht geschafft mit dem Aufstieg in die zweite Mannschaft. Da gab es eben diese Situation, dass man noch dieses Playoff-Spiel gegen Bochum hatte, was ihr dann über beide Partien hinweg leider verloren habt. Jetzt dieses Jahr hat es dann aber endlich geklappt und auch ohne Playoff-Spiel, dank eines veränderten Modus, seid jetzt aufgestiegen. Das muss sich doch, also so ein Erfolgserlebnis, das muss sich doch dann für dich auch persönlich einfach genial angefühlt haben, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben auch und da ja auch mit ganz vielen Mädels, die schon seit Anfang an dabei sind, wirklich hart für gearbeitet. Und wir hätten es auch in der Saison davor meiner Meinung nach schon verdient gehabt, weil wir haben eine super Saison gespielt und dann war es gegen Bochum ja auch gar nicht so deutlich, sondern eher knapp. Und Bochum hat dann im nächsten Jahr eine super Saison gespielt in der zweiten Liga. Da denkt man natürlich auch mal drüber nach, oh, das hätten wir auch machen können oder zumindest ganz gut mitspielen können mit dieser Mannschaft. Ja, umso wertvoller war es, als es dann geklappt hat jetzt im letzten Jahr.
Genau, wir haben jetzt eben leider den verpassten Aufstieg auch in Bochum angesprochen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen der Grund dafür, dass wir jetzt diese Saison vielleicht noch keine Probleme in der Hinsicht bekommen haben, aufgrund dessen, dass ihr jetzt auch schon den einen oder anderen Rückschlag eben einstecken musstet, dass sich da einfach so ein harter Kern, so eine kleine Familie gebildet hat, die sagt, ey, sowas prallt an uns ab, sowas kann uns nichts anhaben?
Ja, ich glaube, dass wir uns sowas auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir einfach schon so viel gemeinsam durchgemacht haben und so viel investiert haben gemeinsam für dieses Ziel und dieser Weg, den wir angefangen haben zu gehen, einfach noch weitergehen soll und so gut wie möglich weitergehen soll. Und das ist natürlich dann immer wieder so ein kleiner Push. Und ja, je mehr man irgendwie da oder je mehr einen da verbindet, umso einfacher funktioniert es natürlich dann am Ende des Tages, definitiv.
Wenn wir jetzt einen nicht ganz so weiten Blick in die Zukunft werfen, sondern uns mal den 18. Mai 2026 anschauen, das ist der Tag nach eurem letzten Ligaspiel. Wenn du da die Zeitung aufschlägst, was würdest du da gerne für eine Schlagzeile, Headline über euch als Mannschaft lesen?
Ja, gute Frage.
Denk ruhig kurz drüber nach.
Ja, also ich glaube, dass es toll wäre, wenn man lesen könnte, 05 Frauen spielen überragende erste Saison in der zweiten Liga. Vielleicht, dass wir es auf jeden Fall geschafft haben, im oberen oder in der oberen Tabellenhälfte uns irgendwie zu platzieren. Potenzial meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu da. Und dass wir einfach viele Menschen begeistern, dass mit der Zeit immer mehr Menschen ins Stadion kommen und sagen, hey, guck mal, was sie da machen, gefällt uns richtig gut. Ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Der sollte weitergehen und hoffentlich bis dahin auch.
Dann machen wir jetzt mal weiter und wollen ein bisschen noch was von dir privat erfahren. Ich habe eben schon thematisiert, du bekommst irgendwie alles unter einen Hut. Ich habe es mir mal hier aufgeschrieben. Also du hast schon als Sporttherapeutin gearbeitet während deiner Zeit als Spielerin. Du machst oder hast mittlerweile einen Master, da musst du gleich nochmal, haken wir gleich nochmal nach. Du bist U13-Trainerin, du bist Spielerin und du arbeitest noch hauptberuflich beim Deutschen Golfverband. Alles richtig soweit?
Ja.
Und dein Tag hat aber 24 Stunden.
Ja, ist richtig. Tatsächlich ist der Job beim Deutschen Golfverband nur ein Teilzeitjob, also okay. Von daher entspannt ist das ein bisschen zumindest. An meiner Masterarbeit sitze ich noch aktuell, okay. Da wird es jetzt so langsam ernst. Von daher, ja, sind so ein paar Baustellen auch wieder aktuell, die irgendwie unter einen Hut gebracht werden wollen. Bis jetzt funktioniert es noch ganz gut, mal gucken, wie das so weitergeht. Ja.
Wie sieht denn dann überhaupt so eine normale Wochenstruktur bei dir aus? Ich kann mir vorstellen, du darfst dir da keinen Fehler mit der Planung erlauben.
Ja, also tatsächlich bin ich 4 Tage in der Woche immer 5 Stunden arbeiten. Dann geht's nach Hause, natürlich was essen. Im besten Fall dann was für die Masterarbeit machen. Wenn dann kein Training von der U13 ist, dann habe ich manchmal noch ein bisschen Zeit, um durchzuatmen, was natürlich auch schön ist. Dann geht es ins Training von den Frauen. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich vom Training von den Mädels direkt dann hierher fahre, zum Bruchweg trainiere, nach Hause fahre und dann jetzt meistens relativ zeitnah ins Bett, damit das am nächsten Tag wieder losgehen kann.
Aber du hast, also das entzieht dir gar keiner Energie. Also du, das macht dir nichts aus, dass du kaum Pause bekommst sozusagen.
Nee, tatsächlich ist es gar nicht so schlimm, weil es mir ja super viel Freude bereitet, das, was ich mache. Ob das jetzt mit den Mädels auf dem Platz stehen und versuchen, denen was beizubringen, zu sehen, wie gerne die das annehmen, dass es Früchte trägt, ist. Oder ob es halt dann eben mit meiner Mannschaft auf dem Platz zu stehen und irgendwie alles dafür zu geben, am Wochenende das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Ist einfach schön und das erfüllt mich sehr. Deswegen, ich glaube, deswegen funktioniert das auch.
Du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, du willst Leute für den Fußball begeistern. Das machst du ja quasi durch deinen Job in der U13 dann auch. Siehst du dich dann langfristig auch eher in so einem Jugendbereich oder willst du dann irgendwann auch Steps höher gehen?
Ich kann mir beides vorstellen tatsächlich. Es ist im Fußball oder auch im Frauenfußball, glaube ich, noch ein Ticken wichtiger, weil einfach die Strukturen so noch nicht gegeben sind, da im Nachwuchs auch noch ein bisschen was zu tun. Und ich habe einfach da auch Ideen, wie man vielleicht was machen kann. Und das ist total spannend und an den Stellschrauben, an denen ich drehen kann, vielleicht irgendwie was mitzugeben. Aber genauso spannend finde ich das dann nochmal mehr in diesen taktischen Gedankengang reinzugehen und zu gucken, hier an welchen Stellschrauben kann ich in so einem Spiel drehen, vielleicht Trainerposten im aktiven Bereich und zu sagen, hey, das sind die Instrumente, die ich brauche, um da mit einer Mannschaft erfolgreich Fußball zu spielen. Deswegen ja, bin ich da irgendwie relativ offen für alles, würde tatsächlich aber auch sehr gerne mal auch in den höchsten Ligen irgendwie eine Trainerstelle vielleicht bekommen können, wenn das möglich ist. Ich meine, ich glaube, dafür muss ich mich auch noch sehr viel weiterentwickeln und irgendwie noch tiefer in dieses ganze Geschäft reingehen. Aber ich glaube, dass ich mich sehr, sehr gerne mit Fußball beschäftige, kann man nachvollziehen.
Das kann man definitiv nachvollziehen. Das heißt, so Master hatten wir jetzt quasi, hast du schon thematisiert. Das mit der Sporttherapeutin, da wäre ich nochmal interessiert, hast du da eine Ausbildung zugemacht oder wie kam das zustande?
Ich habe meinen Bachelor in Sportwissenschaften damals gemacht und habe meine Bachelorarbeit in der Zeit in Kloppenburg geschrieben und auch da Teilzeit eben in der Physiotherapiepraxis auf der Trainingsfläche gearbeitet und im Prinzip das, was ich in meinem Studium gelernt habe, versucht da umzusetzen, bestmöglich und halt eben auch auf der Ebene schon Erfahrungen zu sammeln.
Das heißt, du machst es dann noch Teilzeit bei dir selbst und nach dem Spiel knetest du dich selbst durch?
Tatsächlich finde ich das immer sehr interessant, wenn irgendjemand mit irgendwelchen Wehwehchen kommt, so ein bisschen zu analysieren, was es sein könnte und vielleicht der einen oder anderen Tipp zu geben, was helfen könnte. Da will ich ja gar nicht irgendwie sagen, dass das auf jeden Fall immer auch passt, aber ich glaube, wird dann immer ganz gern ausprobiert, wenn es hilft, ist gut. Ja.
Und natürlich dann zu guter Letzt der Golfverband. Spielst du denn selbst auch Golf oder wie ist das zustande gekommen?
Ich habe tatsächlich in meinem Studium damals auch im Bachelor eine Exkursion gemacht im Golf und habe damals meine Platzreife gemacht. Fand es total, total spannend, irgendwie coole, ganz andere Sportart mal als so eine Mannschaftssportart. Da ist es dann am Ende des Tages vielleicht wieder so ein Zeitaspekt, dass ich das jetzt mittlerweile nicht mehr mache. Damals wusste ich gar nicht, was ich jetzt kennengelernt habe über den Golf, was es für unterschiedliche Varianten vom Golfen eigentlich auch gibt. Für mich gab es damals nur 18 Löcher und gut ist, aber es gibt ja super viele verschiedene Arten mittlerweile auch kurzwieriger Golf zu spielen. Aber ja, bei meinem relativ vollen Zeitplan passt es aktuell trotzdem nicht so gut rein. Ist aber auch was ich mir auf jeden Fall auf die To-Do-Liste geschrieben habe, weil es einfach ja total entspannt ist, einfach auch in der Natur zu sein, irgendwie so ein bisschen Sport zu machen, mal was ganz anderes, irgendwie Kopf frei zu kriegen.
Da scheint auf jeden Fall ein Zusammenhang zu sein, weil hier sitzen relativ oft Gäste, die eine Leidenschaft für Golf haben. Dein beruflicher Alltag, nimm uns gerne mal damit, also was machst du dort?
Ja, ich bin dort im Bereich der Sportentwicklung tätig und habe so drei größere Themenfelder, die ich bearbeiten darf. Da geht es einmal um Safe Sport, um die Stärkung des Ehrenamts und um Geschlechtergerechtigkeit, also alles so Themen, die irgendwie so auch gesellschaftlich zum Tragen kommen. Und irgendwie, ja, mir war es immer so ein Anliegen, mit dem, was ich mache, so einen positiven Impact haben zu können, wenn möglich. Und als ich die Stelle dann gelesen habe, fand ich es total spannend, auch wenn es jetzt gar nicht hundertprozentig meine Expertise war, aber wenn ich der Meinung bin, dass irgendwas einen Mehrwert hat, dann arbeite ich mich in sowas super gerne rein. Und dass es dann irgendwie funktioniert hat, auch natürlich angenehm in einer Teilzeitstelle, so dass ich es mit meiner Masterarbeit noch kombinieren konnte, war das so genau das Richtige. Und ich habe es bis heute nicht bereut, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich.
Das klingt sehr, sehr gut. Dann wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über dich kennenlernen, nämlich über unsere nächste Kategorie, deine Top 5 Gegenstände, ohne die du quasi nicht leben kannst. Ich habe schon gehört, es ist dir nicht ganz so leicht gefallen. Nee. Also ich glaube, wir machen hier ein Live-Ranking. Fang mal gerne an mit deinem Platz 5.
Ja, ich musste ja erstmal 5 Sachen finden.
aber warte, du musst, wenn du sprichst, dann ins Mikro.
Ja. So, wir fangen damit an. Ich habe eine Pflanze mitgebracht, tatsächlich.
Habe ich eben noch gesagt, das ist mein Endgegner. Wenn eine Pflanze kommt, dann weiß ich nichts dazu.
Ja, ich habe tatsächlich enorm viele Pflanzen zu Hause, weil ich Pflanzen super schön finde. Weil ich finde, dass sie eine ganz besondere Atmosphäre in jeden Raum geben. Und deswegen fühle ich mich, wo viele Pflanzen sind, ob das jetzt im Haus oder ob es draußen in der Natur ist, immer super wohl. Deswegen.
Ja. Ist die jetzt repräsentativ einfach für all deine Pflanzen, die du zu Hause hast? Oder,
Ja, genau, die ist tatsächlich repräsentativ. Okay. Eigentlich ganz witzig, meine Oma hatte damals eine von denen in riesig, tatsächlich irgendwie so 2 auf 2 Meter groß oder so. Okay. Von daher auch da ein bisschen vielleicht Kindheitserinnerung. Deswegen ist es wahrscheinlich die geworden, aber ja, repräsentativ tatsächlich. Für alle,
die ich habe.
Ja. Genau.
Mach gerne mal Platz weiter. Zwei.
Ich habe ein Notizbuch und einen Stift mitgebracht, tatsächlich auch eher repräsentativ dafür, dass ich sehr gerne auch mal so eine kleine kreative Auszeit nehme. In letzter Zeit.
So zwischendrin in der halben Stunde.
Ja, in letzter Zeit tatsächlich viel zu selten. Aber dann irgendwie, ob das eine Zeichnung ist, irgendwas aufschreiben oder irgendwelche Gedanken einfach nur nochmal zu Papier bringen, um sortieren zu können, was irgendwie so in einem im Kopf vorgeht. Genau. Ja, wie gesagt, eigentlich viel zu selten, als dass es mir, als ich es eigentlich machen sollte, weil jedes Mal, wenn ich es dann wieder mache und in die Hand nehme, merke ich, wie gut mir das tut.
Ist das vergleichbar mit einem Tagebuch, dass du sagst, du schreibst dir einfach manchmal Gedanken von der Seele oder ist das einfach nur, um ein bisschen den Kopf frei zu kriegen?
Total variabel. Also mal geht es um einen Tag, den ich irgendwie, ja, wie gesagt, sortieren möchte oder einfach nochmal festhalten möchte. Mal sind es auch irgendwelche Gedichte etc., einfach was mir so in den Kopf kommt. Manchmal zeichne ich auch einfach drauf los. Wird dann meistens nicht so gut, aber macht trotzdem Spaß. Also es ist halt einfach gerade dieses irgendwie, ja, sich auszudrücken. Ja.
Cool, genau. Dann mach mal mit deinem nächsten Gegenstand weiter.
Ja, weil es zu weit oben, glaube ich, zu naheliegend ist, habe ich natürlich Fußballschuhe mitgebracht, weil sie einfach super viel von meinem Leben bestimmen, aber in the best way possible, würde ich sagen, hat mir enorm viel gebracht bisher in meinem Leben auf verschiedenen Ebenen und deswegen mussten die unbedingt dazu.
Auf jeden Fall ein sehr schickes Paar von einer Marke, die wir natürlich nicht nennen, aber in Gold-Weiß. Ja. Bist du eher so der traditionelle Fußballschuh-Typ?
Ich bin tatsächlich weißer Fußballschuh-Typ, am liebsten Leder, weil es meine Füße am liebsten mögen tatsächlich. Ja, also man sieht mich sehr selten mittlerweile. Ich hatte mal eine Zeit, da war es sehr bunt, für so 1-2 Jahre, aber eigentlich mittlerweile nur noch weiß.
Bist du dann auch der Toni Kroos, der die immer perfekt pflegt?
Nee, tatsächlich nicht. aber das ist gar nicht so schlimm, weil es gibt immer so schnell welche, die mir wieder gut gefallen und dann hole ich mir wohl neue.
Also bist du nicht der Typ, der Fußballschuhe trägt, bis sie vorne halb auseinanderfallen und nochmal ein Tape drum? Und oder sagst du, Fußballschuhe sind erst dann perfekt, wenn sie so richtig eingelaufen sind?
Ja, mal so tatsächlich. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich habe mir auch schon mal neue geholt und habe gedacht, doch komm, jetzt ziehe ich die an. Dann hat es nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann habe ich die alten wieder angezogen. Und dann lief es wieder. Natürlich so ein Kopfding natürlich. Aber ja, ich habe noch ein paar von meinen alten Modellen zu Hause rumliegen. Aber ja, es gefällt mir einfach gut. Deswegen hole ich mir dann auch immer wieder neue.
Ja, absolut. Genau, dann mach gerne mal weiter.
Wir machen als nächstes den Siebträger, ja. Ich habe eine Siebträgermaschine zu Hause.
Den Barista-Kurs schon gemacht?
Nee, tatsächlich, der Gutschein liegt noch zu Hause in der Schublade. Also muss ich noch machen, freue ich mich auch tatsächlich sehr drauf. Aber ich trinke super gerne Kaffee. Die Maschine wird mehrmals am Tag angeschmissen. Ich probiere total gerne unterschiedliche Kaffeebohnensorten aus und so. Daher.
Aber habt ihr dann quasi noch eine gesonderte Mühle und alles, oder?
Meine Siebträger hat eine integrierte Mühle.
Und trotzdem wechselst du regelmäßig die Bohnen, dann ist es ja immer.
Ja, also muss dann immer sauber machen, das so ist ja, schon.
Und du musst halt, also bei mir ist es so, ich muss es immer erst quasi in die Mitte kalibrieren und dann muss ich es Schritt bei Schritt wieder neu machen.
Ja, tatsächlich ist das auch so ein Ding auf meiner Wunschliste, noch eine professionellere, also das ist glaube ich so ein unteres Mittelklasse-Modell aktuell noch, sind ja auch nicht ganz preiswert, die Dinger. Deswegen, ja, also ist mit Touchscreen und sowas und irgendwie anders als andere, die ich kenne, aber macht super guten Kaffee auf jeden Fall.
Ja, dann bin ich gespannt, was du nach dem Barista-Kurs berichtest.
Ja.
Genau, einen Gegenstand hast du.
Ja, auch das ist alles so sinnbildlich für etwas. Aber meine Pfeffermühle steht sinnbildlich fürs Kochen tatsächlich. Weil meine Küche konnte ich jetzt schlecht mit hierher. etwas, in dem ich sehr aufgehe, was mich sehr entspannt und runterholt, was ich total gerne mache. Früher habe ich teilweise zweimal am Tag warm gekocht, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Mittlerweile ist das zeitlich manchmal nicht mehr so machbar, aber sehr, sehr großer Fan von gutem Essen und vor allem auch davon, es dann vielleicht selbst zu kochen, neue Sachen auszuprobieren.
Was wäre so dein Signature-Dish, was du machen würdest, wenn deine Freunde kommen?
Oh, da gibt es ein paar, glaube ich, aber ich mache tatsächlich sehr gerne eine vegane Lasagne oder ein Curry, solche Dinge, jetzt im Herbst mit Kürbis gerne so eine Gnocchi-Pfanne mit Hokkaido-Kürbis oder solches. Also ja, tatsächlich total, total flexibel und gerne auch nach den Wünschen irgendwie, aber okay. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, die Gegenstände sind fertig. Dann leiten wir ein in die letzte Kategorie. Ich weiß nicht, ob sie vorbereitet ist, aber wir machen immer die Top 11 des Lebens. Das bedeutet nicht, dass es die 11 besten sein müssen, sondern auch eine 11, in der du gerne spielen wollen würdest oder die du gerne coachen würdest, in der du gerne mitspielen würdest. Am besten hast du auf jeden Fall mit ihnen irgendwann mal zusammen gespielt oder sie kennengelernt.
Ja.
Dann als erstes gerne erstmal so eine grobe Formation vielleicht bilden, oder?
Ja, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber es ist gar nicht so einfach, sich dann irgendwie auf 11 runterzubrechen. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich irgendwie so ein 4-3-3. Dann habe ich mich mit der Torwartposition schon gleich super schwer getan, weil ich total viele gute und auch von der Persönlichkeit her tolle Menschen im Tor kennenlernen durfte. Ob das jetzt, ja, gerade Mamiko, natürlich überragend mit Sophie Lindner in der letzten Saison auch ein toller Mensch auf jeden Fall gewesen. Ich habe am Ende gedacht, Aline Allmann, die ist dann zu SGS Essen gewechselt. Mit der habe ich in Saarbrücken zusammengespielt. Ich glaube, die wäre es dann am Ende des Tages tatsächlich.
Du trittst niemanden auf den Schlips.
Ja,
die Leute tun sich immer sehr schwer, aber das ist halt nur jetzt in dem Moment, was dir in den Sinn kommt, ist ja nicht negativ gemeint.
Ja, in der Innenverteidigung hätte ich wahrscheinlich Kathi Hendrich und Sophia Klein-Herner gesehen, die mit denen ich in meiner Zeit in Frankfurt spielen durfte, die beide sowohl super Kickerinnen als auch total liebe Menschen waren, die auch immer sehr supportive waren. Genau. Auch da, sind mir noch einige andere eingefallen, aber da hätte ich wahrscheinlich die beiden genannt. Linke Außenverteidigung. Bibi Schulze-Solano, glaube ich, hat sich auch, also fand ich damals schon in der Zeit bei Frankfurt in der zweiten super und hat sich halt auch echt nochmal enorm entwickelt. Das ist schon einfach, wir hatten es ja vorhin schon mal, cool zu sehen, was aus den Mädels so alles geworden ist. Auf der rechten Außenverteidigerposition würde ich, glaube ich, tatsächlich Kara Bartmann sehen, weil ich total beeindruckt immer bin, seitdem wir zusammen spielen, was sie da so immer auf den Platz bringt und mit was für einem Engagement, was sie alles wegsteckt, was sie zeigt. Genau. Dann auf der 6 in meinem Dreier-Mittelfeld wäre es Jackie Krön, mit der habe ich in Frankfurt auch zusammengekickt. Die beiden Achter im Prinzip, wobei sie auch, glaube ich, beide auf der 10 spielen könnten, wären Jennifer Marojan und Theresa Panfil. Mit Theresa tatsächlich bis heute ein super gutes Verhältnis auch. Leider ganz selten auch irgendwie dann zusammen die Möglichkeit gehabt zu kicken, weil sie dann viele Verletzungen hatte. Und ja, Jenny, ich glaube, da braucht man auch nicht viel argumentieren, warum.
Vertretbare Wahl auf jeden Fall.
Das heißt, die haben dich aus deiner eigenen Elf verdrängt oder kommst
du noch? Nee, die haben mich verdrängt. Ich würde dann vielleicht so als Joker nochmal mit reinkommen.
Du darfst auch Trainerin sein.
Ja, genau. Ansonsten. Also dann machen wir das so. Dann coach ich die und dann holen wir die Champions League. auf dem Flügel. Wäre links wahrscheinlich Anna Czernogorczewicz, ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig richtig ausspreche. Und auf der rechten Seite wäre es Kerstin Garefrekes aus meiner Zeit aus Frankfurt. Ich durfte nie mit ihr zusammenspielen, aber trainieren tatsächlich. Das war so die erste Saison, wo ich noch reinschnuppern durfte. Und da total viel von ihr lernen dürfen. Die war auch, total offen den Jungen gegenüber und hat versucht, uns super viel mitzugeben. Deswegen auch tolle Persönlichkeit und auch am Ball konnte sie einiges. Deswegen, genau. Und vorne drin war ich immer tatsächlich sehr begeistert von Mandy Islacker. Also sie hat Tore geschossen, konnte sich keiner vorstellen, wie sie die jetzt gemacht hat. Deswegen wäre das tatsächlich wahrscheinlich meine Stoßstürmerin vorne.
Ich glaube, mit der Elf würdet ihr einiges reißen. Das kann man so festhalten.
Das heißt, du selbst würdest dann trainieren oder Co-Trainerin sein. Wer wäre denn noch an der Seitenlinie? Wer wäre dein Co oder dein Trainer?
Ich bin tatsächlich mit meinem Trainerin-Team jetzt gerade sehr zufrieden und könnte mir vorstellen, dass das auch da ganz gut harmonieren würde. Weil ich sie jetzt auf den Platz gestellt habe, kann ich Theresa ja nicht mehr an meine Seitenlinie holen. Die ist ja auch aktuell im Trainerbusiness aktiv. Sowas finde ich immer sehr spannend, weil wir, glaube ich, auch sehr ähnliche Ansichten haben. Ja, genau. Ich glaube, das wären so die mir in den Kopf kommen jetzt.
Was, wenn du Ansichten sagst, was kann man sich denn darunter vorstellen? Bist du eher die, schreist du cholerisch, ziehst du ein Trikot an? Was bist du für ein Trainertyp?
Ich bin jemand, der, glaube ich, sehr viel nachdenkt über Fußball und versucht, so viel wie möglich auch zu transportieren davon. Aber dabei geht es gar nicht so um super komplexe Sachen, sondern eher so um so Prinzipien, so Details, die man dann im Fußball vielleicht umsetzen kann. Und auch, ich glaube, gerade bei der Elf, die ich gesagt habe, kicken können die ja alle. So, und dann sind es wirklich nur noch diese kleinen Stellschrauben, wie man da vielleicht agieren kann. Ein großer Fan davon, irgendwie so dann seinen seine eigene Idee zu haben und gar nicht so krass an Gegner anzupassen. Klar, auch da gibt es verschiedene Stellschrauben, die man dann irgendwie drehen kann. Genau, aber ich will jetzt gar nicht so reden, als hätte ich schon ewig viel Erfahrung im Trainer-Business. Aber genau, so das ist im Prinzip, wie ich über Fußball dann nachdenke.
Hast ja noch jede Menge Zeit, dich zu entwickeln und auszuprobieren. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen Dank, Nadine, für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank, dass ich das erste Mal dabei sein durfte.
Selbstverständlich.
Ich habe zu danken.
Und dann freuen wir uns auf Sonntag und drücken die Daumen.
Vielen Dank.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.